Herzlich willkommen bei eurem liebsten Tiermedizin-Podcast Breaking Vet. Ich bin Karim und gleich kommt noch Jana dazu und heute reden wir über das Thema Onkologie. Und wir erklären, warum es besser ist, ein kleiner Mensch zu sein, als ein großer Mensch, wenn man nicht unbedingt Krebs haben möchte. Und wie ihr als Tiermedizinerin oder Tiermediziner an die besten Onkologie-Infos kommt, und zwar for free. Also, viel Spaß!
Schönen guten Morgen, Karim.
Einen wunderschönen guten Morgen, mir ist kalt.
Ja, mir auch. 6 Grad und davor hatten wir mal 20. Wer soll das denn verstehen?
Ich bin heute Morgen ins Studio gekommen und hier waren es irgendwie einstellige Temperaturen drin. Da dachte ich, okay, erstmal die Heizung angemacht.
Hast du wohl lange nicht gearbeitet, Karim, hä?
Ja, wir nehmen ja direkt nach dem Osterwochenende diese Folge auf und ich habe tatsächlich über Oster... Nee, das stimmt gar nicht. Ich hab tatsächlich gestern schon mal einen Podcast aufgenommen, den anderen, den Petcast, weil Massi gerade umzieht und sonst keine Zeit hatte. Deshalb haben wir schön Ostermontagmorgen einen Podcast aufgenommen.
Oh, super.
So ist das, ja. Podcast-Erleben ist hart.
Sehr hart.
Was gibt es sonst bei dir so Neues?
Ich bin gerade umgezogen und es ist super schön. Es ist auch hoffentlich jetzt nach den vielen, vielen Umzügen erst von eine längere Zeit mal der letzte. Ansonsten alles gut. So langsam lichtet sich hier das Chaos. Die Katze fühlt sich wohl, die Hörnchen sind gut untergebracht. Also ja, alles fein.
Es ist schon abgefahren, wie viel man so gerade in Studiumszeiten umzieht, oder?
Ja, also ich glaube, ich habe das noch mal ein bisschen exzessiver betrieben als andere, aber so gefühlt die allermeisten nach dem ersten Semester noch mal, nachdem man sich so in der Erstlings-WG nicht so richtig gut eingefunden hatte. Ja. Und dann irgendwie noch mal für die Rotation oder für die Praktika und so. Also ja, schon.
Wie oft bist du umgezogen? Kriegst du das auf die Schnelle hin?
Nee, also bestimmt also insgesamt in meinem Leben, wenn man jede Station mitzählt, bestimmt an die 20 Mal. Aber da sind dann halt auch so kleine Stationen mit bei. Ich habe viel in Zwischenmieten gewohnt im Studium, wo ich dann halt nur jeweils 3 Monate in einer Wohnung war oder so.
Krass. Ja. Über 20? Holy shit.
Nicht also, über, aber an die bestimmt.
Meine Eltern sind irgendwie das mit gefühlt. Mir auch viel umgezogen, aber da komme ich nicht dran. Ich würde sagen, so 10 Mal oder so, aber da reicht mir schon.
Das ist aber auch schon krass. Ich glaube, das haben die meisten Menschen auch nicht.
Ja. Nee, meine Eltern irgendwie, die hatten schon immer, so alle 3 Jahre müssen sie umziehen. So ein bisschen, wäre ich jetzt Verschwörungstheoretiker, würde ich irgendwie sagen, sie werden von irgendeiner Regierung verfolgt oder so. Aber dann dazu würde es nicht passen, dass sie immer in der gleichen Stadt umziehen. Das macht dann keinen Sinn.
Also ich bilde mir ja immer ein, dass es flexibel im Kopf hält und dass es einen zwingt, nicht zu viel Scheiß anzuhäufen, wenn man ständig Sachen packen und rumtragen muss. Gleichzeitig stelle ich dann aber beim nächsten Umzug wieder fest, okay, das stimmt nicht, du hast immer noch viel zu viel Kram. Und
meine Frau hat gerade die hat gerade diese von den Minimalist diese Challenge gemacht, dieses hast du es gehört, dass man 30 Tage Stuff weggibt, wegschmeißt, recycelt, wie auch immer, auf jeden Fall wegschafft und das hat an Tag 1 einen Teil, an Tag 2 zwei und so weiter, bis dann am Tag 30 Sachen sind und das ist echt ganz schön viel Stuff und sie meinte am Ende, könnte man eigentlich nochmal machen, weil man einfach so viel Kleinkram ansammelt in seinem Leben, das ist echt absurd.
Das ist ein sehr guter Plan. Vielleicht müssen wir das hier auch noch mal in Angriff nehmen.
nicht die Katze.
Nicht die Katze, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Die Katze häuft eher Zeug an. Die kriegt von allen Seiten Geschenke. Zeug hier, Geschirrchen mit Leine da, neues Futter hier.
Geht sie an der Leine? Geht er?
Der macht das richtig gut. Also er läuft wie ein Hängebauchschweinchen damit. Sieht unfassbar witzig aus. Aber er findet es gar nicht so verkehrt. Er nutzt schon auch jede Gelegenheit, um sich rauszuwinden. Also sobald die Leine irgendwo zukriegt, ist er da schwer daran, sich so zu drehen und zu wenden, dass er es irgendwann doch geschafft hat. Aber insgesamt hätte ich gedacht, wird es ein viel größerer Struggle. Also man zieht ihm das an und setzt den raus. Wenn man halt, wenn wir alle im Garten sind, dann nehmen wir ihn mit. Und dann ist er da und beschäftigt sich und fängt Hummeln und jagt Blütenblätter und ist eigentlich ganz happy, dass er draußen sein kann.
Voll cool.
Watschelt halt ein bisschen.
Ich habe gerade, ich teste gerade so einen GPS-Tracker für Katzen. Und
wie
da
groß
ich,
sind die?
Ja, das ist das Ding. Die sind nicht riesig, aber schon groß. Und die müssen natürlich an ein Halsband dran. Und deshalb habe ich jetzt die, also IntroCat geht ja nur bei uns auf die Dachterrasse, aber hier eine Nachbarskatze, eine Freigängerkatze, die habe ich jetzt akquiriert und die wird jetzt langsam daran gewöhnt, ein Halsband zu tragen. Und das dauert jetzt schon 2 Wochen und es geht voran, aber es ist schon mühselig, eine Katze, die eine Freigängerkatze, die das halt gar nicht kennt, daran zu gewöhnen, ist schon aufwendig.
Ja, und dann so ein fettes Ding da noch dran.
Ja, genau. Ich bin mal gespannt, was du. Aber es ist, ich finde es, ich hoffe, dass diese Technologie funktioniert, weil wir hatten gerade meine guten Freunde Yasin und Kira, die haben ihre Katze Echo war über Ostern, das ist ein bisschen, ist eigentlich ein bisschen lustig, aber die war weg, ja. Das war nicht so lustig. Aber sie ist halt Gründonnerstag, ist sie halt verschwunden und kam halt Ostersonntag wieder. Weshalb sie jetzt Cat Jesus ist, ne? Weil sie halt 3 Tage über Ostern weg war. Ja. Ja, aber sie war dann im Keller eingesperrt von den Nachbarn irgendwie.
Ah,
und
scheiße.
Sowas ist natürlich super kacke. Und da wäre so ein GPS-Gerät eigentlich cool.
Definitiv. Richtig gut.
Und in der Theorie klingt das auch gut, aber ja.
Ja, wobei man ja von diesen, also es gibt ja für alles Mögliche, keine Ahnung, kann sein Fahrrad GPS tracken, wenn du Angst hast, dass es geklaut wird oder so. Und ich meine immer, dass die nicht so gut funktionieren, dass du das tatsächlich lokalisieren könntest. Aber ich bin dann gespannt, was du erzählst.
Ja, ich bin auch gespannt, weil ich weiß, dass das bei Hunden sehr, sehr akkurat ist. Und ich bin mal gespannt, wie das bei Katzen funktioniert, die ja auch mal öfter irgendwie im Gebüsch hocken, ob das dann gutes Signal. Naja, das Video wird irgendwann online kommen.
Genau, okay. Nee, ich wollte gerade sagen. Wird ein Video kommen. Okay,
gut.
Wollen wir mal zum Thema umschwenken?
Vielleicht, ja. Worum geht's heute? Ja.
Um Onkologie, also um Krebs und alles, was dazugehört. Das hatten wir ja schon länger geplant, bis uns, dann kam uns kurz Jürgen dazwischen.
Ja, genau. Und, übrigens vielen Dank an alle für das Feedback. Wir haben gutes Feedback bekommen, dass Pferdefolgen, schwieriges Wort, erwünscht seien und dass das irgendwie, dass Leute das spannend finden. Also ja
das jetzt, geht in unserem Bias natürlich hier ein bisschen unter.
Ja, total. Deshalb war es gut, dass wir Jürgen da haben und vielleicht holen wir ihn dann nochmal zurück.
Ja, doch eine Idee. So. Jedenfalls hatten wir vorher schon geplant, mal eine Folge dazu zu machen und jetzt gehen wir einfach wieder zu unserem normalen Programm über. Und willst du einleitend vielleicht nochmal kurz umreißen, wenn wir jetzt über Krebs reden? Ich meine, ich denke, es ist den allermeisten wahrscheinlich bekannt, aber nur so, um ins Thema einzusteigen, worüber wir reden, also was das so ganz grob bedeutet.
Genau, also wir reden über echte Entartungen. Das heißt, dass wir Zellen teilen sich ja, alle Körperzellen teilen sich, manche schneller, manche langsamer. Und mit jeder Teilung wird quasi gewürfelt und es geht ein Risiko einher, ob Ablesefehler passieren. Und diese Ablesefehler werden natürlich begünstigt durch Dinge wie radioaktive Strahlung, manche Medikamente oder andere Einflussfaktoren und es wird auf jeden Fall mal schlechter, mal besser gewürfelt und wenn ein Ablesefehler kommt, dann kann es sein, dass dieser Ablesefehler genau so ungünstig fällt, dass die Zelle entartet. Das bedeutet, dass sie sich von sich aus weiter teilt und halt keinen Stopp mehr kennt und je nach Krebsart dann verschiedene hat das dann verschiedene Auswirkungen. So,
genau.
Ganz
grob erklärt, genau. Wichtig zu wissen, es ist nicht immer eine, also es ist nie eine Mutation, ne? Es sind immer diverse Mutationen in einer Zelle nötig, weil es natürlich auch Schutzmechanismen gibt. So, nur damit wir ungefähr auf einer Baseline sind, worüber wir sprechen.
Ja, es ist im Endeffekt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so zwei Systeme, die gegeneinander wirken. Wir haben extrem raffinierte Schutzmechanismen, die halt so Ablesefehler dann direkt stoppen oder die dafür sorgen, dass das dann wieder korrigiert wird. Und auf der anderen Seite haben wir halt die die Ablesefehler, die sich dann irgendwie durchsetzen und diese beiden Systeme battlen gegeneinander. Und wenn man Pech hat, kommt halt Krebs raus. So.
Ja, das ist die Gleichung. Und da kann ich perfekt dran anknüpfen,
Go.
Weil ich nämlich genau auf so einen Schutzmechanismus hinaus möchte. Ich will ein bisschen reden über The Guardian of the Genome.
Ist Marvel Cinematic Universe Phase 4.
Richtig, richtig, genau. Da muss jetzt eigentlich so die Musik unten drunter. das werde ich nicht programmieren. da hast du eine Idee, wo ich hin will. Der Wächter des Genoms. Ein Tumorsuppressor-Gen. Tumorsuppressor-Gen ist quasi der Fachbegriff für das, was du gerade Schutzmechanismus genannt hast, was dafür sorgt, quasi so Fehler in Zellteilungen zu stoppen oder aufzuheben. Und das ist da gibt es natürlich mehrere, aber ich würde so behaupten, das bekannteste. Es ist mir zumindest in der Abi-Zeit schon begegnet. Ich glaube, im Bio-LK kommt das auch schon zur Sprache. P53 heißt das.
Hm.
Um mal zum Punkt zu kommen.
Hab sogar ich schon mal gehört.
Ja, das ist ein Gen und das dazugehörige Protein, also ein Gen kodiert ja immer für ein Protein, was daraus entsteht und das heißt hier in diesem Fall P53. Das heißt so, weil das ursprünglich 53 Kilodalton schwer sein sollte, dieses Protein, was daraus kommt, ist es gar nicht, war ein Fehler am Anfang, aber seitdem heißt es halt so. Jedenfalls, was dieses P53 tut, wie gesagt, ein Tumorsuppressor-Gen, was im Prinzip so in allen Wirbeltieren zu finden ist. Also alle Säugetiere, Wirbeltiere entwickeln Krebs und dementsprechend haben auch alle Tiere Mechanismen, die dagegen wirken können. So, und was dieses P53 tut, oder die P53, muss man eigentlich sagen, da gibt es diverse Isoformen von diesem Protein, aber der Einfachheit halber, jetzt mal eins, ist, dass es zum Beispiel die Reparatur von DNA, also den Reparaturvorgang einleitet. Es kann den Zellzyklus stoppen. Also es gibt ja in jeder Zelle so einen Mechanismus von wann die Zelle sich teilt, wann sie Ruhephasen hat, wann sie arbeitet und Proteine synthetisiert und so weiter. Und P53 kann da einen Stopp einlegen, damit Reparaturmechanismen ihre Arbeit tun können, quasi, um zu verhindern, dass sich Mutationen weiter fortsetzen. Es kann auch den Zelltod herbeiführen, das ist ein weiterer Schutzmechanismus, dass wenn eine Zelle selber merkt, irgendwas funktioniert hier nicht mehr, ich bin kaputt, dann geht die in die Apoptose, das bedeutet den Zelltod, den programmierten Zelltod und quasi sprengt sich selbst.
Take one for the team, so.
Richtig, genau. Ich geh unter, der Rest macht weiter. Da ist auch P53 dran beteiligt, damit das passiert. Das ist nämlich auch ein Faktor, der Krebs entstehen lässt, wenn eine Zelle nicht mehr merkt, dass sie jetzt mal den Abgang machen sollte, sondern sich einfach fröhlich weiterteilt, obwohl schon diverse Dinge nicht mehr funktionieren. Da spielt es eine Rolle. Dann spielt es eine Rolle beim Alterungsprozess. Und zwar gibt es bei Zellen ein Programm, was sich Seneszenz nennt. Und den Begriff hatte ich vorher noch nicht gehört. Es geht darum, dass quasi eine Zelle, also man dachte früher, Zellen an sich sind unsterblich. Ne? Also wenn man Zellen in einer Kultur hält, auf einem Medium, dann teilen die sich immer weiter und man dachte, da gibt's kein Ende. Also du kannst die ewig weiter kultivieren. Das stimmt aber nicht. Wir wissen ja inzwischen, da gab's ja jetzt auch vor gar nicht so allzu langer Zeit einen Nobelpreis für, dass die Telomere, also die Endkappen von den Chromosomen, immer kürzer werden. Und dann irgendwann dafür sorgen, dass die Zelle eben sich nicht mehr weiterteilt, sondern dass dann das Lebensende dieser Zelle erreicht ist. Und der Vorgang liegt so bei ungefähr 50 Zellteilungen. Und das nennt sich Seneszenz, also quasi der Zellalterungsprozess, dass da dann ein Stopp gemacht wird. Also auch da spielt P53 eine Rolle. Es ist also ein sehr, sehr variables, vielseitiges Gen. Es kann ganz viele tolle Sachen, ein Multitalent. Hat aber auf der anderen Seite natürlich auch dann eine tragende Rolle in der Geschichte, wenn man sich überlegt, wie Krebs entsteht und was Krebs verhindert. Und da kommen wir direkt schon zum Punkt. Wenn man jetzt natürlich ist Krebs beim Menschen viel, viel besser untersucht als in verschiedenen Tieren. Und wenn man beim Menschen guckt, dann sind in 50% aller Krebsarten, die wir so kennen, ist das P53-Gen mutiert. Oder in 50% Ach. Aller Tumore, die so untersucht werden. Krass. Ja. Das heißt, es ist einer der ganz großen Player in dieser Geschichte. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es eben, wenn diese ganzen Reparaturmechanismen, die ich gerade aufgezählt habe, nicht mehr funktionieren, dass es dann leichter zu Krebs kommt. Das hängt auf der anderen Seite aber auch daran, dass es natürlich dementsprechend einen Angriffspunkt bietet. Ne? Dass wir, also wir wissen ja, dass Krebs ganz, ganz viel mit Lebensstil zu tun hat. Ne? Jeder weiß, es ist schlecht zu rauchen, wir sollten uns nicht zu viel ins Solarium legen, Alkohol ein bisschen.
Nicht so viel bis gar nicht.
Ja, genau. ja. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass dieses P53 angreifbar ist. Ne? Zum Beispiel eben von Tabakrauch. Das kann dafür sorgen, dass es mutiert und dann eben ausfällt. Oder auch Schimmelpilztoxine. Und dann dieses humane Papillomavirus, was den Gebärmutterhalskrebs auslöst, wofür es jetzt seit, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so vielleicht eine Impfung gibt. Das inaktiviert das eben auch. Das heißt, es ist gleichzeitig ein Problem des Schutzmechanismus, wenn der Schutzmechanismus an sich ausfällt, und eben der Angriffspunkt der toxischen Substanzen, beziehungsweise das gehört ja auch zusammen, ne? Dass dann eben der Krebs einfacher entsteht. Wie dem auch sei, also, so wichtig dieses Ding ist, ist es noch nicht komplett ganz verstanden. Wir haben nämlich sowas auf dem Schirm, was sich Peto's Paradoxon nennt. Hast du den Begriff schon mal gehört?
Mm-mm, das habe ich noch nie gehört.
Es geht im Prinzip darum, also du hast ja gerade gesagt, Mutationen in Krebs entstehen durch Zellteilung. So, und jetzt könnte man denken, okay, jede Zellteilung ist ein Risiko. Das heißt, je mehr Zellen ein Organismus besitzt, umso mehr Zellteilungen sind nötig, ergo umso höher das Krebsrisiko.
Mhm.
Jetzt ist es aber so, dass Nashörner, Elefanten, Giraffen, Wale nicht mehr Krebs kriegen als der Mensch.
Mhm.
Im Gegenteil, auf ihre Größe gerechnet sogar eher, vielleicht sogar etwas weniger. Und umgekehrt haben eine Maus und ein Mensch ein relativ ähnliches Krebsrisiko. Und da hat sich Peto, ich weiß nicht mehr, Richard Peto oder so, schon in den 70ern die Frage gestellt, wie das zusammenhängen kann. Und warum das so ist. Und wenn man sich diesen mathematischen Zusammenhang noch mal genauer anschaut, dann kann man das innerhalb von Spezies genauso nachvollziehen, wie diese Hypothese ist. Also, es gab eine Untersuchung in Amerika mit fast 75.000 Hunden, also richtig, richtig viel. Und auf diesem Level, innerhalb einer Spezies, stimmt das. Die kleinen Rassen kriegen weniger Krebsgeschwulste als die großen Rassen.
Aha, krass.
Ja, beim Menschen genauso nachvollziehbar. Größere Körpergröße, höheres Krebsrisiko.
Das heißt, die ganzen Leute, die irgendwie nur 1,60 sind oder so, haben ein messbar geringeres Krebsrisiko als jemand, der 2 Meter groß ist.
Mhm. Ja,
Wahnsinn.
Da gibt es verschiedene Studien drüber, die auch für so, wie nennt sich das, Risikofaktoren, also keine Ahnung, Lebensstil, Rauchen so, die dafür kontrolliert wurden und wo das rausgerechnet wurde. Und die eindeutig belegen, höhere Körpergröße, größeres Krebsrisiko.
Also wenn ihr klein seid und uns gerade zuhört, herzlichen Glückwunsch.
Mhm. Ja, du sprichst mit einem 1,60.
Was? Du, echt?
1,62, ja. Ja, ich bin nicht so groß.
Ja, okay. Du wirkst größer.
Ah ja, vielen Dank.
Fragwürdige Komplimente.
Mhm,
ja. Red am besten schnell weiter.
Ich wollte gerade sagen, ich mach mal weiter. Wenn man dieses Prinzip aber auf Spezies überträgt, und dann gab es da irgendwie so eine der ersten Untersuchungen, wurde dann halt im Zoo gemacht, dass man quasi die ganzen Spezies, die in einem Zoo vorhanden waren, mal über eine längere Spanne kontrolliert hat, um zu gucken, wie viele Krebsgeschwulste die entwickeln, dann lässt sich das eben nicht mehr nachvollziehen. Dann ist es nicht mehr so, dass die größeren Arten mehr Krebs kriegen als die kleineren Arten. So, und jetzt gibt es eben verschiedenste Theorien, die versuchen, das zu erklären. Es ist noch nicht im Detail erklärbar. Das wäre sehr schön, weil dann könnten wir das natürlich super gut nutzen für Krebstherapien. Es gibt aber verschiedene Hypothesen. Und da gehen wir erstmal so ein bisschen durch. Also, der erste Faktor, und da komme ich zum P53 zurück von eben, ist, dass es große Tierarten gibt, die dieses Gen in vielfacher Ausfertigung haben. Also die allermeisten Säugetiere haben so ein oder zwei P53-Gene. Elefanten haben 20.
Okay.
Das heißt, wenn eins ausfällt, ist nicht so schlimm. Sind noch 19 andere da, die abfangen können. Und interessanterweise, um hier mal ein bisschen Medizin auch für unspektakuläre Tierarten zu machen, die vielleicht nicht so relevant sind im normalen Klinikalltag. Mammuts hatten 14 Kopien.
Hat ihnen ja auch nicht geholfen, so.
Hat ihnen auch nicht geholfen, ist wahr. Aber ob sie an Krebs untergegangen sind, wahrscheinlich. Weiß man nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Bisschen Mammutmedizin an der Stelle. So, das ist nicht der ganze Wahrheit letzter Schluss, weil sich das nicht so, dann würde man ja erwarten quasi, dass je größer das Tier, umso mehr Kopien von P53, so ist es nicht. Und es ist auch nicht so, dass P53 nur Vorteile hätte, weil dann würde man ja umgekehrt denken, okay, wir haben einen Evolutionsdruck, die Individuen, die zufälligerweise mehr P53-Gene haben, setzen sich dann halt eben durch. Nein, so ist es nicht. Das Gen hat auch Nachteile, und zwar wirkt es sich negativ auf die Fruchtbarkeit aus. Das heißt, so mittelgroße Organismen, wozu ich jetzt den Menschen auch mal zählen würde, profitieren etwas eher davon, weniger Kopien zu haben als zu viele, weil sie sich sonst schlechter fortpflanzen können. Bei großen Tieren ist ja die Fortpflanzung sowieso in der Regel sehr langsam quasi vonstattengehend. Die haben ja nicht so viele Nachkommen, da scheint sich das nicht so auszuwirken. Zumindest habe ich dazu jetzt nichts Genaueres gelesen. Was dazu kommt, ist, dass es so Theorien gibt, weswegen die Krebsrate in großen Tieren ebenfalls noch verringert wird. Und das ist nicht nur, dass der Generationszyklus langsamer ist, sondern auch insgesamt der ganze Metabolismus. Große Tiere haben längere Stoffwechselwege, haben geringere Zellteilungen, wenn man das runterbricht auf die einzelne Zelle im Vergleich zu ihrer Größe. Die sind einfach insgesamt etwas behäbiger. Das heißt, das Risiko für Mutationen ist dadurch etwas gesenkt. Und auch wenn Zellen insgesamt so gleich groß sind, also jetzt eine Mausezelle ist nicht kleiner als eine Menschenzelle, lässt sich das, wenn man das größer skaliert, doch schon etwas beobachten. Das heißt, wenn man jetzt eine Maus nicht mehr mit einem Menschen vergleicht, sondern eben mit dem Elefanten, dann sieht man das schon, dass zum Beispiel die Erythrozyten bei der Maus etwas kleiner sind als beim Elefanten. Insofern ist das Verhältnis zwischen Körpergröße und Zellzahl da auch schon wieder ein bisschen abgeschwächt. Dann gibt es noch so verrückte Theorien, die in meinen Ohren ziemlich spacig klingen. Und das ist der Begriff der Hypertumore. Hatte ich noch nie gehört vorher. Das ist eine Theorie, die davon ausgeht, also wenn mal ein Krebsgeschwulst entstanden ist, ja, dann ist ja quasi, hat sich eine mutierte Zelle, bei der die ganzen Schutzmechanismen versagt haben und die sich unkontrolliert teilt und invasiv ins Gewebe einwandert, die ist sehr instabil. Ne? Die ist schon mal mutiert, die teilt sich sehr viel und sehr schnell, was dazu führt, dass viel eher noch weitere Mutationen entstehen. Was dann dafür sorgen kann, dass sich innerhalb des Verbands von diesem Krebsgeschwulst wieder einzelne Zellen abspalten, weiter mutieren und quasi einen anderen Krebs auf dem Krebs bilden, der das Ursprungsgeschwulst dadurch wieder schädigt. Das heißt, es könnte sein, dass da so viel Dynamik ist innerhalb von einem Tumor, dass es sich gegenseitig immer wieder in Schacht hält. Verstehst du, was ich sagen will?
Ja, Krebs.
Ja. Krebs, Krebs, genau. Das ist quasi, das ist so eine Revolte von innen, so die
abgefahren. Jana, ich muss an der Stelle mal ganz kurz sagen, dass ich jetzt in den 15 Minuten, die ich dir zuhöre, mehr über Immunologie gelernt habe als in der Immunologie-Vorlesung in der Uni. Schöne Grüße.
Okay, ob das jetzt ein Kompliment für mich
ist? Nein, ist es. Ich lerne sehr, sehr viel. Bitte red weiter.
Okay, danke. Wo war ich? Achso, Hypertumore. Krebs, genau. Das ist eine ziemlich abgefahrene Theorie. Ich weiß nicht, ob es dafür Belege gibt. Ja, das ist quasi eine Idee. Ich schätze mal, dafür müsste man dann jetzt so 100 Blauwale oder so mindestens mal untersuchen und jeden einzelnen Zentimeter Körper nach Krebszellen absuchen. Das ist nämlich der nächste Punkt, dass sich in einem großen Tier ein Tumor viel später bemerkbar macht als in einem kleinen Tier.
Ja, klingt logisch.
Ein Hamster mit einem 5 Zentimeter Tumor im Bauch, der ist quasi nicht mehr lebensfähig fast. Und ein 5 Zentimeter Tumor irgendwo am Bein von einer Giraffe, jo. Juckt die jetzt nicht wirklich. Dementsprechend, bottom line, man weiß es noch nicht so genau, aber es ist eine sehr interessante Überlegung. Und um auf das P53 nochmal zurückzukommen, weil das hier ja tiermedizinischer Podcast ist, bei Hornträgern spielt es auch eine Rolle. Horn ist ja auch Gewebe, was sich sehr schnell bildet und sehr schnell wächst. Und da spielt P53 auch wieder die Rolle, das ein bisschen einzudämmen und das überschießende Wachstum zu hemmen. Und auch da sieht man wieder, dass Hornträger, und das kann man beziffern, eine fünffach niedrigere Krebsrate haben als vergleichbare Säugetiere.
Aha.
Also der Guardian of the Galaxy ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Um den geht's auf jeden Fall in diesem Pitos-Paradoxon. Es geht aber sicherlich auch um andere Faktoren. Und sicherlich spielt auch die Evolution eine Rolle, dass eben bei großen Tieren, die dann vielleicht mal viele Tumore entwickelt haben, sich andere Resistenzmechanismen entwickelt haben, weil dann halt eben die Evolution zugeschlagen hat und die sich nicht mehr weiter vermehren konnten. Also vielleicht war das mal ursprünglich so und die haben sich einfach weiterentwickelt. Das sind alles so Punkte, die man noch nicht genau weiß. Alles Überlegungen, die ich aber ganz interessant finde.
Sehr.
Und abschließend eine richtig verrückte Entdeckung. Es gibt Zellen im menschlichen Körper, die da physiologischerweise hingehören, die das genetische Programm einer Krebszelle aufweisen. Also eine Idee, worauf ich hinaus wollen könnte? Die sich benehmen wie Krebszellen. Die sind invasiv, die tricksen das Immunsystem aus, die induzieren eine Angiogenese, also eine Gefäß. Bildung, was Krebszellen ja auch brauchen für ihre eigene Versorgung. Und die sind trotzdem physiologisch und die gehören dahin. Aber es ist ganz schön beängstigend, dass es so ähnlich aussieht.
Geht es jetzt um irgendwie Fortpflanzungs...
Richtig. Ey, mega gut geringen. Plazentazellen.
Okay. Ah, okay, ja.
Plazentazellen benehmen sich wie Krebszellen. Und die haben... Mhm. Also es gibt ja so ein genetisches Muster innerhalb von einer Zelle, welche Gene aktiviert sind und welche inaktiviert sind. Plazentazellen sehen aus wie Krebszellen in ihrer genetischen Programmierung.
Krass, ja.
Das ist richtig beängstigend. Ich möchte keine Kinder kriegen. Nach der Erkenntnis bin ich raus aus dem Game. Nein, danke.
Ja, ja, krass, abgefahren. Richtig, okay, das heißt, wenn ich keinen Krebs haben möchte, dann sollte ich ein kleiner Mensch, ein riesiges Säugetier sein oder Hörner haben.
Und da schließt sich der Kreis jetzt nochmal, dieses genetische Muster, von dem ich gerade bei den Plazentazellen gesprochen hatte, lässt sich durch ganz viele Faktoren, die wir eben schon genannt haben, vor allen Dingen auch Stress, quasi aktivieren. Und da ist der Punkt, wo wir alle ansetzen können, unabhängig von unserer Spezies und unserer Körpergröße, dass wir uns auf unseren Lebensstil fokussieren, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass wir uns mit Krebs näher beschäftigen müssen.
Okay. Cool.
Ja, am Ende.
Das war jetzt irgendwie ein langer Ausflug, aber ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, weil ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank. Also nein, wirklich, meine ich jetzt ganz im Ernst. Sehr cool. Es passt auch ganz gut, dass ich da noch was Kurzes anzufügen habe. Also mein Thema, ich möchte ein bisschen auf Chemotherapie eingehen. Chemotherapie in der Tiermedizin. Und zwar ist es so.
Oh ja.
Der Unterschied zwischen Human- und Veterinärchemotherapie ist ja, dass man in der Humanchemotherapie in aller Regel versucht, den Krebs zu tilgen. Das heißt, man fährt Chemotherapieprotokolle so hart, dass man den Krebs wegbimst, aber der Mensch gerade noch so überlebt. Ne? Also jetzt bei sehr invasiven Krebsarten. Ja. Und deshalb haben wir Menschen mit Chemotherapie immer dieses Bild im Kopf, die Haare fallen aus, man hat keine Augenbrauen mehr, den Leuten geht es sehr, sehr schlecht, man hängt die ganze Zeit nur über der Kloschüssel, man muss irgendwie Spermien einfrieren, wenn man irgendwie noch jung ist und so weiter und so fort.
Immunsystem vollkommen am Arsch.
Genau. Diese ganzen krassen Bilder, die man dann im Kopf hat und die halt ja medial auch genauso weitergetragen werden. Dass das jetzt in der Humanmedizin auch nicht immer der Fall ist, ne, ist klar. Ich rede jetzt nur davon, was wir so im Kopf haben. In der Veterinärmedizin, bei uns in der Tiermedizin, ist es aber anders. Wir fahren in den allermeisten Fällen Chemotherapien so, dass das Leben des Tieres verlängert, aber immer mit einer guten Lebensqualität. Das heißt, man wird nur in den allerwenigsten Fällen die Lebensqualität des Tieres irgendwie beeinträchtigen wollen mit einer Chemotherapie. Und ich finde es da ganz wichtig, dass wir, ne, ich komme wieder mit dem Kommunikationsaspekt, dass wir Tiermediziner und Tiermediziner die Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer aufklären, dass die Tiere nicht die Haare verlieren, dass sie nicht die ganze Zeit kotzen, dass es denen nicht schlechter gehen wird, sondern dass wir denen nur ein paar Monate bis Jahre noch mehr geben wollen, wenn die einen Krebs haben. Ja. So. Das ist so die Kernbotschaft, die ich vermitteln möchte. Und dafür bin ich über ein sehr, sehr cooles Tool gestoßen, das mir in meiner Klinikzeit gewünscht hätte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Jana. Und zwar ist das die Webseite von der Veterinary Society of Surgical Oncology. VSSO.org.
Sagt mir überhaupt gar nichts. Ich schreibe mit.
VSSO.org ist mega, mega geil, weil das ist, wie gesagt, ne, die offizielle Seite der Veterinary Society of Surgical Oncology. Und die haben unter Ressourcen haben die eine Liste. Da kann ich, zum Beispiel gehe ich mal, hier gibt es Canine Cancer und Feline Cancer. Ich gehe mal Feline Cancer by Location. Kann ich dann auswählen. Mhm. Dann gibt es da irgendwie eine Liste A, B, C und so. Dann gehe ich mal auf A, Adrenal Gland. Ne, dann kann ich hier Adrenal Gland eingeben und dann sehe ich da Adenome oder Adenokarzinome. Dann kann ich da drauf gehen, dann sagen die mir genau, was die Anatomie und Physiologie ist, wie das entsteht, wie das aussieht. Alle Clinical Signs, alle Laboratory Findings, Hämatologie, Serum, alles, wie man das testet.
Boah, wie gut, das brauche ich.
Es ist so gut. Imaging, die haben hier, was sehe ich denn im Röntgen, was sehe ich denn im Kontraströntgen, Ultraschall und dann Medical Management. Das heißt, hier steht General Considerations jetzt, was für Medikamente man verwendet, was für Chemotherapien man ansetzen kann, Surgical Techniques, Complications, Prognosen, ganz, ganz wichtig. Hier steht dann zum Beispiel 82% der Katzen, dass die auf eine chirurgische Entfernung der Adrenal Glands bilateral gut angesprochen haben. Mhm. Also, diese Seite ist pures Gold und ist halt einfach for free im Internet verfügbar. Und die Botschaft, die ich so ein bisschen vermitteln möchte, ist, wir machen ja wahnsinnige Fortschritte in der Chemotherapie. Und wenn ihr jetzt nicht gerade in Hofheim arbeitet, dann habt ihr wahrscheinlich nicht so ultra oft damit zu tun. Und deshalb finde ich das super hilfreich, wenn man einen Hund oder eine Katze hat, die irgendwie in diese Richtung gehen, dass man sich das dann da mal angucken kann. Und ich finde es einfach wunderbar aufgelistet. Alles evidenzbasiert, die Quellen stehen da. Eine fantastische Seite. VSSO.org kann ich nur sehr empfehlen.
Krass, ja. Werde ich mir anschauen.
Ja, und wir verlinken das in den Shownotes und es ist wirklich cool. Kann man sich bookmarken und dann mal raussuchen.
Mhm. Ja, das ist ja sowieso so ein Thema, was man nicht, also selbst wenn man klinisch arbeitet, irgendwie nicht im Detail durchsteigen kann.
Nein, sollte jetzt mit Hofheim irgendwie gar nicht so despektierlich klingen. Es ist einfach ein extrem komplexes Gebiet, wie wir jetzt gerade bei dir gehört haben. Das war ja irgendwie nur die Spitze der Spitze des Eisberges. Und es ist vor allem ein Gebiet, das sich konstant weiterentwickelt. Und zwar sehr rasant. Und da irgendwie muss man halt Experte sein. Aber ich finde, diese Seite ist halt für den klinischen Gebrauch einfach super und die ist halt auch sehr aktuell. Das ist ein schönes Tool.
Super, cool. Sehr praktisch orientiert. Ein bisschen Theorie und ein bisschen Anwendung heute.
Ja, was für eine wunderbare Mischung. Toll.
Super.
Ja, das war's von mir.
Okay, sehr cool, vielen Dank. Ja, schaue ich mir an, verlinke ich und dann gucken wir mal, ob wir beim nächsten Mal uns nochmal Pferdethemen widmen können.
Ja, Hint, Hint, vielleicht machen wir das genau. Ja, cool. Alles klar, dann Jana, es war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass du uns so viel beigebracht hast. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Alles klar, bis dahin.
Bis dahin,
Wünsche einen
tschüss.
schönen Tag. Ciao.
Wenn ihr Feedback zu unserer Folge habt, dann schreibt es doch einfach an breakingbad@gmail.com oder ihr schreibt mir bei Instagram unter @der-YouTube-Tierarzt. Wir freuen uns und dann bis in 2 Wochen.